Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mädchen, Frau etc. heißt der Roman, für den die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo vor 2 Jahren den Booker Prize bekommen hat. Was das in ihrem Leben verändert hat und wie sie sich überhaupt dank ihres Experimentiergehens dorthin gekämpft hat, davon erzählt sie in ihrem neuen Buch Manifesto, über das wir gleich miteinander sprechen. 12 Frauenschicksale hat die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo in ihrem Roman Mädchen, Frau etc. miteinander verwoben und im Jahr 2019 wurde sie dafür mit dem Booker Prize ausgezeichnet, gemeinsam mit Margaret Atwood. In ihrem neuen Buch erzählt Bernardine Evaristo nun die Geschichte einer Frau, und zwar ihre eigene. Manifesto, warum ich niemals aufgebe, heißt das Buch, und ich freue mich sehr, mit Bernardine Evaristo in London verbunden zu sein. Hello, welcome, nice to have you, Mrs. Evaristo.
Hello, good to talk to you.
In Ihrem neuen Buch Manifesto, da beschreiben Sie die Verleihung des Booker Prizes, den Sie ja zu einem Zeitpunkt bekommen haben. Da hatten Sie schon ganz viele Bücher geschrieben, als eine lebensverändernde Erfahrung. Inwiefern war es das? Was hat sich in den vergangenen 2 Jahren für Sie verändert?
Well, it was most definitely a career-changing experience for me, and my writing really is my life, so therefore it's a life-changing experience.
Ja, das hat auf jeden Fall meine Karriere verändert, und da mein Schreiben mein Leben ist, war das auch eine lebensverändernde Erfahrung für mich. Es hat sich eigentlich alles verändert in diesem Bereich. Also ich habe ganz plötzlich unglaublich viele Leser gehabt, weltweit. Das ist ja in über 50 verschiedenen Ländern erschienen, das Buch. Und ich habe dann auch andere Preise und Auszeichnungen, Ehrungen bekommen, die schneien einfach nur so herein. Und ich werde auch ganz anders behandelt als Schriftstellerin. Plötzlich tritt man mir mit Respekt gegenüber. Das ist wirklich interessant. Ich muss sagen, wahrscheinlich ist es so, dass ich jetzt einfach wirklich sehr bekannt bin. Und das ist eigentlich das, was ich für mein Schreiben wollte. Und das habe ich jetzt. Und auf diese Art und Weise hat sich mein Leben verändert.
Ihr neues Buch heißt Manifesto, und das hat ja eine doppelte Bedeutung, dieser Begriff. Es kann ein Bekenntnis sein, aber eben auch eine Manifestierung. Und Sie schreiben, es sei auch eine Meditation über sich, ihre Motive zu arbeiten, über ihr Leben. Aber ist das nicht etwas, das Sie als Schriftstellerin eigentlich in jedem Buch tun? Was ist denn an diesem jetzt anders gewesen für Sie, das zu schreiben?
Well, my previous books, Poetry and Fiction. And with the exception of my 1997 book, Lara,
meine Bücher, die ich bisher geschrieben habe, seien es Romane, Gedichte oder was auch immer, sind eigentlich alle außer Lara Fiktion, also ausgedachte Texte. Da geht es nicht um mein Leben. Und in dem Buch Manifesto geht es jetzt ganz zweifellos um mein Leben. Also ich habe ja über so viele verschiedene Charaktere geschrieben, so unterschiedliche. Da wundert es einen fast, dass die Leser oft denken, ich würde über mich selber schreiben, wenn ich jetzt über einen über 70-jährigen afrokaribischen Mann schreibe oder über ein Mädchen, das im alten Rom gelebt hat, oder jetzt in Mädchen, Frau etc. über 12 verschiedene Figuren. Das bin ich ja nicht selber. Das sind fiktive Charaktere, das ist Fiktion, was ich schreibe. Und jetzt in diesen Memoiren oder der Meditation, wie ich das nenne, ist das eben kein Roman mehr. Also Manifesto ist meine Story, meine Geschichte, ein bestimmter Blickwinkel auf mein Leben. Und das ist der große Unterschied.
Sie erzählen ja in diesem Buch jetzt ausführlich von ihrer Familie, ihren familiären Wurzeln, von der Geschichte ihrer Eltern und Großeltern. Und sie sagen auch ganz genau, wie sehr sie sich mit ihnen verbunden fühlen. Da geht es zum Beispiel um ihren Vater, den sie als einen Kämpfer erzählen, und auch sagen, dass sie von ihm diesen Aktivismus auch von ihm geerbt haben und dass ihre Vorfahren auch Leute waren, die nie aufgegeben haben. War Ihnen das schon immer bewusst, oder ist Ihnen Ihre eigene Stärke jetzt auch in diesem Schreiben ihrer Biografie, sage ich mal, noch mal besonders bewusst geworden?
Actually, yes, writing the book was an education for me.
Ja, das Buch zu schreiben hatte durchaus einen erzieherischen Effekt für mich. Es hat mich weitergebracht. Das war das erste Mal, dass ich wirklich konkret so über mich selbst geschrieben habe. Und das bedeutete, dass ich wirklich ganz tief gehen musste. Ich musste herausfinden, wer ich wirklich bin, woher ich komme, wer meine Leute sind. Und in unserem Leben reden wir natürlich öfter mal über unsere Familie, über unsere Vergangenheit und so weiter. Aber es ist schon was anderes, was Besonderes, das festzuhalten schriftlich, das in Druck zu geben. Da macht man das schon anders. Da muss man wirklich ganz klar nachdenken, woher komme ich eigentlich, wer bin ich?
About who I was and where I came from. And so you're right, my father was a fighter.
Und es stimmt, was Sie sagen, mein Vater war ein Kämpfer. Er ist 1949 von Nigeria nach Großbritannien gekommen und bereits 20 Jahre nach seiner Einkunft kämpfte er selber für die Arbeiterklasse dort. Er war ein Aktivist und meine Mutter auch. Beide haben sich sehr eingesetzt für andere. Und ich denke, diesen Aktivismus habe ich auch übernommen, als ich dann früh für mein Theater gekämpft habe, als ich noch jung war zum Beispiel. Oder auch in mein Schreiben übernommen. Das ist vielleicht auch auf meine Eltern zurückzuführen und auch auf meine Vorfahren. Wir sind ja eine Familie, die eine lange Migrationsgeschichte hat. Also alle kommen aus allen möglichen Ecken. Da gibt es Leute, die kamen aus Deutschland, aus Irland oder aus Nigeria nach Großbritannien.
Wherever they came from, these were people who traveled, probably because they had to, for a better life.
Alle auf der Suche nach einem besseren Leben, um sich weiterzubringen, um vorwärts zu kommen. Und dieser Ehrgeiz und diese Entschlossenheit, die vorgefundene Situation zu verbessern, dafür zu kämpfen, die habe ich wahrscheinlich auch übernommen, auch als Aktivistin, um für mich selber einzutreten, aber auch für andere, für die Leute meiner Community.
In Ihrem Buch Bernardine Evaristo, da gibt es am Ende auch ganz schöne, ich fand auch rührende Fotografien von Ihnen, von der Familie Ihres Vaters in Nigeria, von Freundinnen und Freunden. Und genau das versuchen ja eigentlich viele Personen, die im öffentlichen Leben stehen, eher zu vermeiden, auch so private Seiten von sich zu zeigen. Warum haben Sie sich entschlossen, da so offen zu sein? Weil das Private politisch ist oder was ist Ihre Motivation dafür?
I think it is actually the personal is political and the political is personal.
Ich denke ja, das Private ist politisch und das Politische ist auch privat. Und es stimmt wirklich, dass ich beim Schreiben offener geworden bin. Also ich habe ja angefangen, über mein Leben und meine Kreativität zu schreiben und über diese Frau, die seit 40 Jahren schreibt und dann später im Leben irgendwann mal den Booker Prize bekommen hat. Und dann habe ich das ja in verschiedene Teile gegliedert, in einmal meine Herkunft, mein Erbe, dann meine Beziehungen und so weiter. Und als ich dann zu diesem Teil gekommen bin, wo ich über die Beziehung schreiben sollte, dachte ich, oh, will ich das wirklich aufschreiben? Denn eigentlich bin ich eine ziemlich diskrete Person. Also ich rede jetzt nicht so offen über alle meine privaten Themen bisher. Ich bin seit 16 Jahren verheiratet mit meinem Mann David und habe mich überlegt, will ich wirklich über diese Beziehung schreiben? Also ich stand vor der Wahl, das zu zeigen oder es zu verstecken, was mir passiert ist. Also das war nicht alles so ganz ohne. Und dann habe ich mich entschlossen, das eben doch alles zu erzählen. Ungefähr 70%, was schon viel mehr ist, als ich vor Jahren noch geschrieben hätte. Und ich habe dann beschlossen, eben genau das mitzuteilen, was wichtig ist für mein Leben und für meine Geschichte.
My life and my history. And as soon as I made that decision to go over that barrier, that
als ich diese Grenze dann einmal überwunden hatte, mich dazu entschlossen hatte, das zu erzählen, war das auch wirklich für mich selber befreiend. Also diese Dinge, über die ich ungerne geredet habe vorher, die ich nicht erzählen wollte, zu erzählen, das war gut für mich. Und ich denke, es kann auch ein Geschenk an die Leser und Leserinnen sein, wenn man über Dinge schreibt, die man sonst verheimlicht. Weil das eben auch die Dinge der Menschen anspricht, die sie selber verheimlichen. Weil das Bezüge herstellen kann und auch vielleicht eine Art von Wertschätzung ausdrücken kann für andere. Und das wurde dann Teil meines Denkprozesses beim Schreiben.
So, this became part of my thought process as I was writing the book.
Frau Evaristo, Sie nennen in Ihrem Buch einmal an einer Stelle Ihr Experimentiergehen und da sagen Sie, Sie hätten schon immer eigentlich das Bedürfnis gehabt, anders zu sein, seit Sie beschlossen hatten, aus Ihrer Außenseiterposition in Ihrer Jugend eine Tugend zu machen. Wie hat sich das denn auf Ihr literarisches Schreiben ausgewirkt? Sie spielen ja da auf ganz verschiedenen Feldern. Sie machen Theater, schreiben Lyrik, Romane, jetzt dieses biografische Buch. Wie wirkt sich das Experimentiergehen auf Ihr Schreiben aus?
This was another discovery when I was writing the book. I have been an experimental writer ever since I was at drama school.
Das war in der Tat eine weitere Entdeckung, die ich beim Schreiben gemacht habe. Ich war schon in meiner Theaterschule experimentell, aus Autoren experimentell und so weiter. Als ich Theater geschrieben habe, habe ich mich nie als eine typische Vertreterin des britischen Theaters gesehen, als ich fürs Theater gearbeitet habe. Das war auch nicht mein Erbe. Und ich wollte schon immer experimentell schreiben und Theater machen. Das war völlig klar. Als ich das Buch schrieb, habe ich mich aber nochmal auf meine Wurzeln besonnen, wo das eigentlich herkam. Ich so als Mädchen, als Tochter einer weißen Engländerin, eines schwarzen Nigerianers, passte einfach nirgendwo hinein. Also ich wurde immer als nicht dazugehörig wahrgenommen, egal was ich gemacht habe. Und ab dem Alter von 12 Jahren war ich dann in einer Jugendtheatergruppe, in der sich selbst alle irgendwie als Außenseiter gefühlt oder wahrgenommen haben. Das war toll, das war ein sehr kreativer Rahmen, in dem sich die Jugendlichen sehr gut selbst finden, ausdrücken konnten. Ich habe dann dieser Andersartigkeit auch dadurch Ausdruck gegeben, dass ich mich sehr wild gekleidet habe. Ich habe einen langen, bunten Wollmantel getragen, Strickpullis, Strickmantel, Strickschals, alles in wilder Kombination. In dem Vorort, in dem ich gelebt habe, zog sich sonst niemand so an. Aber ich habe eben versucht, aus dieser Andersartigkeit eine Tugend zu machen. Und als Autorin, als Schriftstellerin wollte ich es dann eben auch anders machen und anders schreiben, ungewöhnlich. Vielleicht kann man es aber auch auf meine Eltern zurückführen. Die haben in den 50er Jahren geheiratet, ein schwarzer Mann und eine weiße Frau. Und das war ein absolutes Tabu damals. Also meine Mutter war insofern sehr unkonventionell. Und sie wollte niemals so ein Vorort-Klon sein. Und ihre Kinder auch nicht. Und sie war es auch nicht. Also ich denke, das ist vielleicht auch Teil meines Erbes.
And she wasn't. And that was also part of my inheritance.
Heute können ja eigentlich junge Frauen, die schreiben wollen, sie als Vorbild nehmen. Das ist ja auch ein bisschen so die Intention ihres Buches, hatte ich den Eindruck. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie denn auch literarisch bestimmte Vorbilder, die Sie motiviert haben? Vielleicht auch schwarze Autorinnen?
I did have role models. They were African-American writers primarily.
Ja, ich hatte durchaus Vorbilder. Das waren vor allem afroamerikanische Autoren. Denn in den 70er, 80er Jahren gab es ja kaum schwarze britische Literatur, von der man gehört hätte. Erst recht nicht von Frauen. Also diese afroamerikanischen Autoren, die ich sehr bewundert hatte, waren zum Beispiel Toni Morrison, Alice Walker, die ja dann 1984 durch die Farbliga so extrem bekannt geworden ist. Audre Lorde, die ja lange ignoriert wurde, bis sie Berühmtheit erreicht hat. Dann Michelle Cliff oder Gloria Naylor. Aber ich liebte immer besonders Toni Morrison. Sie war meine Lieblingsautorin und ist es auch heute noch. Also sie hat einfach gezeigt, dass man Geschichten über schwarze Frauen schreiben kann, dass das geht. Denn das gab es so in England gar nicht. Mit einer Ausnahme von Bugia Macheta, die eine nigerianischstämmige Frau, die über schwarze Frauen geschrieben hat. Sonst geschah das wirklich nur in den USA.
And some of them were doing very well. At one point, Alice Walker was.
Damals war sicher Alice Walker wegen der Farbe Lila so die größte und bekannteste, die dann aber wiederum von Toni Morrison abgelöst wurde. Also ich habe diese Autorin gelesen und ich habe sie bewundert und sie haben sicher auch einen großen Einfluss auf mich gehabt. Aber mir war klar, dass ich nicht so schreiben konnte wie sie, denn sie gehörten zu einer anderen Generation, hatten auch andere Themen und ich musste für mich herausfinden, worüber ich schreiben konnte. Also es war eine gewisse Herausforderung, dass ich anfangs gedacht habe, warum kann ich so gut sein wie sie, bis ich dann gemerkt habe, ich muss meine Storys schreiben. Und es ist nicht wichtig, dass ich so bin oder so schreiben kann wie Toni Morrison, sondern dass ich die Geschichten schreibe, die ich schreiben möchte.
Viele Themen, mit denen Sie schon früh in Ihrem Leben zu tun hatten, jetzt Rassismus, Frauen- und Minderheitenrechte, die werden ja heute ganz öffentlich und ganz viel diskutiert. Mir gefällt bei Ihnen, wenn ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, dass Sie auch so humorvoll auf Ihre eigenen Erfahrungen schauen und eigentlich nie dogmatisch sind. Wie kommen Sie zu dieser Haltung oder wie pflegen Sie sie?
Yeah, interesting. I was not like that when I was younger. I think it's about maturity partly.
Also, das stimmt. Als ich jung war, war ich noch nicht so. Ich denke, das kommt mit einer gewissen Reife, die man mit dem Alter entwickelt. Damals war ich sehr dogmatisch und das finde ich immer lustig, wenn ich jetzt mir die jungen Leute anschaue oder anhöre in den sozialen Medien, wie dogmatisch die sind. Dann denke ich immer, Ja, wart mal ab. Das Leben wird sehr kompliziert. Und ich war damals wirklich auch so eine binäre Denkerin. Ich habe in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht. Aber über die Jahre habe ich gelernt, alles ist kompliziert. Und man muss wirklich den Dingen auf den Grund gehen, tiefer darüber nachdenken und seine eigenen Urteile zurückstellen. Als Gesellschaft brauchen wir inhaltliche Auseinandersetzungen, mit Respekt, nicht dogmatisch. Sonst gibt es auch keinen Raum für Entwicklung.
And also as a writer of fiction, perhaps this was my biggest lesson. As a writer,
Als Autorin habe ich aber auch gelernt, dass meine Charaktere, meine Figuren komplex sein müssen. Ich darf meine Figuren nicht verurteilen, ich darf sie nicht bewerten. Das können die Leser machen, wenn sie wollen. Aber ich muss meinen Figuren Raum zum Atmen geben. Und ich darf ihnen sozusagen nicht mein eigenes Wertesystem überstülpen von vornherein. Ich denke, dass es durchaus möglich ist, das so zu machen. Wir alle versuchen ja, Wege zu finden, die ein Zusammenleben ermöglichen. Und da geht es eben um vernünftige Gespräche statt um Dogma. Dogma verhindert Gespräche und kann sehr toxisch sein. Das ist meine Haltung zu diesen großen Themen.
That's my thinking behind my attitude towards these big subjects.
Bernadine Evaristo, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much.
Oh, thank you very much. Good to talk to you.
Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Das neue Buch von Bernadine Evaristo ist unter dem Titel Manifesto, warum ich niemals aufgebe, beim Tropenverlag erschienen und übersetzt aus dem Englischen hat es Tanja Handels.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf der New York Times Bestsellerliste stand der Debütroman von Megha Majumdar, einer jungen Autorin, die in Indien geboren und aufgewachsen ist. Inzwischen lebt sie aber in den USA, wo sie Sozialanthropologie studiert hat. Von dort aus, also mit einem gewissen Abstand, schaut sie in ihrem Roman auf ihr Heimatland Indien. Die Geschichte spielt dort und Viktoria Eglau hat den Roman gelesen. In Flammen heißt ja dieses Buch auf Deutsch. Worum geht's da? Wer oder was steht denn da in Flammen?
Ja, in Flammen steht ein Zug, auf den wird ein Brandanschlag verübt in einem Bahnhof am Rande eines Slums in der Millionenmetropole Kalkutta. Die Folge ist, dass mehr als 100 Menschen sterben. Und mit diesem Verbrechen, diesem Anschlag, steigt die Autorin sofort in die Geschichte ein. In Flammen steht dann aber in gewisser Weise auch das Leben ihrer Romanfigur, Jivan. Das ist eine junge Frau aus dem Slum, die ist intelligent, die ist aufgeweckt und die hat sich von ihrem Lohn als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft ein Smartphone gekauft und verfolgt damit die Diskussionen auf Facebook nach dem Brandanschlag. Manche schreiben da, die Polizei habe nichts getan, um die Opfer aus dem brennenden Zug zu retten. Jivan postet dann selbst einen sehr regierungskritischen Kommentar und wegen dieser Provokation landet sie im Gefängnis. Und nicht nur das, die Justiz und die Medien, die sensationslüsternen Medien, die Öffentlichkeit beschuldigen sie sehr schnell, selbst an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein.
Das heißt, die Hauptfigur wird quasi zum Sündenbock gemacht.
Ja. Ja, genau. Keiner kann ja etwas beweisen. Jivan ist unschuldig, aber sofort wird sie als Terroristenhelferin abgestempelt. Diese Vorverurteilung hat mich tatsächlich an Heinrich Bölls Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum erinnert. Und Jivan ist wohl der ideale Sündenbock. Also sie gehört nicht nur der Unterschicht an, sondern auch der muslimischen Minderheit in Indien. Gegen die gibt es viele Vorurteile und Diskriminierung. Jivan und ihre Familie haben alle möglichen Erniedrigungen und Misshandlungen erfahren. Also etwa hat der Staat ihnen ihr Land weggenommen, weil dort Kohle abgebaut werden soll und weil sie sich gewehrt haben, ist der Vater von der Polizei zum Krüppel geschlagen worden. Ja, und wegen dieses ohnmächtigen Kampfes der Familie gegen den Staat, darin sieht ein Journalist, dem Jivan das sehr freimütig erzählt, ihre Geschichte dann auch tatsächlich den Keim für ihre spätere angebliche terroristische Aktivität und er schreibt das so in einem Artikel und trägt damit zur Vorverurteilung bei.
Also auch ein gesellschaftskritischer Roman offenbar. Wie beschreibt denn die Autorin diese Gesellschaft, in der da jemand so vorverurteilt wird?
als zutiefst ungerecht und unmoralisch. Also jemand wie Jivan, die zwar durchaus intelligent und ehrgeizig ist, aber eben von ganz unten kommt und sich dann noch mit einer gewissen Aufsässigkeit die Freiheit nimmt, in den sozialen Netzwerken die Polizei und die Regierung zu kritisieren, die hat keine Chance auf Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft, keine Chance auf Gnade. Sie hat keine Chance gegen die unbarmherzige Maschinerie, die dann in Gang kommt, als sie verhaftet wird. Also die Öffentlichkeit will rasche Erfolge der Justiz sehen, die Justiz wieder ist Einflüssen der politischen Parteien unterworfen, die um Wählerstimmen buhlen. Und um Wahrheit und Gerechtigkeit geht es da einfach gar nicht.
Und ist denn das tatsächlich alles so auf diese Hauptfigur konzentriert oder gibt es da noch andere wichtige Figuren, die irgendwie mit ihr verknüpft werden?
Da gibt es noch zwei weitere wichtige Protagonisten. Und zwar ist da einmal ein ehemaliger Lehrer Jivans, der Karriere in der Politik macht. Das fängt ganz harmlos an, aber peu à peu wirft dieser Mann alle seine Skrupel und ethischen Prinzipien über Bord und lernt dann buchstäblich über Leichen zu gehen. Und die Autorin schildert an seinem Beispiel sehr subtil und aufschlussreich, wie sie das politische Geschäft in Indien sieht, nämlich als höchst unmoralisch und schmutzig. Also das ist ein ziemlich ernüchternder Blick. Und dann ist da noch Lovely, eine Transsexuelle, der Jivan einst Englischunterricht gegeben hat. Auch sie ist eine gesellschaftliche Außenseiterin, die träumt vom großen Durchbruch als Filmstar in Bollywood. Und der scheint ihr schließlich sogar zu gelingen. Allerdings um den Preis, dass sie ihre Solidarität mit Jivan aufgeben muss. Und die Autorin Megha Majumdar erzählt die Geschichte aus der Sicht dieser drei Protagonisten immer abwechselnd. Und mit diesem ständigen Perspektivwechsel gelingt es ihr wirklich sehr gut, also die vielschichtigen Entwicklungen, die dann zum ziemlich schrecklichen Ende führen, sehr gut nachvollziehbar zu machen.
Wie erzählt sie das denn? Denn das ist ja schon irgendwie eine ziemlich bestürzende Geschichte. Ist sie da auch anklagend oder vielleicht sogar pathetisch im Ton? Oder wie packt sie den Stoff an?
Nein, sie kommt eigentlich ganz ohne Pathos aus. Also sie verwendet eine eher schlichte, fast lakonische, sehr lebendige, dialogreiche Sprache. Sie schreibt durchaus mit Leichtigkeit über dieses schwere Thema und trotzdem geht die Geschichte wahnsinnig unter die Haut, auch weil der Gegensatz so groß ist zwischen dem modernen Indien auf der einen Seite, das da beschrieben wird, wo eben eine junge Frau auf Facebook unterwegs ist und da mitdiskutiert, so wie junge Menschen fast überall auf der Welt, und den dann folgenden, ja geradezu mittelalterlichen Ereignissen, ja dieser Art Hexenverbrennung, die dann stattfindet.
Viktoria Eglau hat uns den Roman In Flammen vorgestellt von Megha Majumdar. Übersetzt aus dem Englischen hat das Buch Yvonne Eklinger und erschienen ist es beim Piper Verlag. Wie eine Landschaft die Literatur und Kunst prägt, die in ihr entsteht, dieser Frage geht jetzt eine Ausstellung in Friedrichshafen nach, denn viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Annette von Droste-Hülshoff, Willi Baumeister, Hermann Hesse, Ernst Jünger, Erika Mann und natürlich Martin Walser haben zeitweise oder auch ihr ganzes Leben lang in der Bodenseeregion verbracht. Manch einer, wie der Maler Otto Dix, fand hier auch in der Zeit des Nationalsozialismus einen Zufluchtsort, den er, Zitat, zum Kotzen schön fand. Susanne von Schenk hat sich die Ausstellung in Friedrichshafen angeschaut.
Das Friedrichshafener Zeppelin-Museum liegt direkt am Bodensee, im ehemaligen Hafenbahnhof mit gut 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Die Sonderausstellung mit dem etwas sperrigen Titel Beziehungsstatus offen erstreckt sich auf zwei Ebenen. Bücherregale, Leseecken und sogar ein Wohnzimmer wurden eingerichtet. Im Sessel liest eine Besucherin.
Ich sitze im Fenster vom Zeppelin-Museum und sehe hier unten von meinem Lesesessel nach oben in die Wolken. Auf dem Laternenpfahl haben sich vorher zwei Möwen niedergelassen und die habe ich beobachtet, wenn ich hier vom Buch aufblicke. Ich sitze jetzt schon eine Stunde mit dem Martin Walser-Buch hier und genieße die Stimmung hier.
Der fast 95-jährige Martin Walser ist in der umfangreichen Ausstellung der einzige lebende Autor und der einzige, der den Bodensee fast nie verlassen hat. Die anderen, die vorgestellt werden, zogen hin und wieder fort. Die Fluktuation war groß.
Warum kamen und kommen Menschen, die künstlerisch arbeiten, an den Bodensee?
Fragt Simone Lipski, Pressesprecherin des Zeppelin-Museums.
Es gibt eben einerseits diese Projektionsfläche für Hoffnungen, Erwartungen, die man hier hatte. Es gab eben aber auch vor allem ja unter den Nationalsozialisten diesen Rückzugsort. Es war ein Ort der Entspannung. Man wollte gesunden auf dem Land.
Mit Annette von Droste-Hülshoff beginnt die Ausstellung. Sie schrieb nicht nur im Meersburger Schloss, sondern fertigte dort auch zauberhafte Scherenschnitte an. Eine Doppelbegabung, wie auch Hermann Hesse, ein weiterer bekannter Name der Ausstellung. Er gärtnerte auf der Halbinsel Höri, verfasste erfolgreiche Bücher und begann mit der Aquarellmalerei. Zu sehen ist eine Ansicht von Konstanz. Oder der Kunstwissenschaftler A.B. Warburg, der im Kreuzlinger Sanatorium Bellevue seine Angstattacken behandeln ließ. Und natürlich fehlt auch Otto Dix nicht, dessen Werke von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert wurden. Er verlor seine Professur an der Dresdner Kunstakademie und zog an den Bodensee, wo er bis zu seinem Tod lebte. »Ich bin verbannt worden in die Landschaft«, schrieb er. Sehnsüchte, Wunschfantasien, nicht alle hielt es am See. Erika Mann und Gustav Gründgens verbrachten ihre Flitterwochen zwar in Friedrichshafen, fanden es aber dort ausgesprochen langweilig.
Sie haben dann ihre jeweiligen Geliebten zu sich geholt und haben hier ja eine Ménage à 4-5 erlebt. Aber Erika Mann hat auch ihre Zeit hier dann ja auch literarisch verarbeitet und hat das Kinderbuch geschrieben, Stoffel fliegt über das Meer, wo ein Kind ja auch mit dem Zeppelin fliegt. Und das fand sie sehr beeindruckend hier. Also sie hat schon literarisch wirklich sehr viel hier auch mitgenommen.
Eine große Landkarte zeigt anschaulich die zahlreichen Verflechtungen, die es in der Bodenseeregion zwischen den Künstlern gab, nicht nur auf der deutschen Seite, sondern auch am österreichischen und Schweizer Seeufer. Dort lebte zeitweilig der Dramatiker Karl Sternheim. In seiner Villa Sternheim waren Henry van der Velde, die Manns oder Annette Kolb häufiger zu Gast, die meisten blieben aber nicht lange. Auch ihnen fehlte die Anregung. Karl Sternheim selbst befürchtete, Zitat, ein Simpel im Anschauen zu werden.
Ich glaube auch, dass es eine Herausforderung ist, oft für den Künstler. Und ich finde, das kommt gut in dieser Ausstellung raus, dieses Zwiespältige, diese faszinierende Landschaft, diese faszinierenden Stimmungen, die aber nicht immer unbedingt positiv sind. Wir sind hier in einer Gegend, die oft neblig ist, die oft wolkig ist, die aber ihre eigenen Stimmungen hat, die, ich glaube, für viele Leute und nicht nur Künstler auch eine Herausforderung sind.
So ein Besucher. Zu entdecken sind die bisher wenig erforschten Künstlerkolonien am Bodensee. Zum Beispiel die Remenhalde in Überlingen, im Volksmund Hungerhügel genannt. Oder der Kreis aus Lindau, dessen Ziel es war, einen Absatzmarkt für Kunstwerke zu schaffen. Der Autor Norbert Jack, der die Besucher aus einem Porträt anblickt, gründete sie 1925. Bekannt wurde er durch seinen Roman Dr. Mabuse, zu dem ihn eine Schiffsfahrt über den See inspiriert hatte. Fritz Langs Verfilmung des Romanstoffs machte daraus eine Ikone des deutschen Grusel- und Krimi-Genres. Beziehungsstatus offen. Zuweilen verliert sich die anregende und ambitionierte Ausstellung in ihrer eigenen Fülle. Und was nur angerissen ist, die Gegenwart. Aber die bietet möglicherweise Stoff für eine eigene Ausstellung am Bodensee.
Susanne von Schenk über die Ausstellung Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee bis zum 24. April im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen zu sehen. Und man kann sogar mehrmals rein, denn die einmal gekaufte Eintrittskarte ist für 10 Besuche gültig.
Straßenkritik.
Mein Name ist Hannes Abraham, ich bin 30 Jahre alt und wohne in Köln. Letztens habe ich das Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann gelesen. Es ist eine neue Geschichte der Menschheit, ist der Untertitel. Da geht es darum, dass man die ganze Geschichte der Menschheit auch anders interpretieren kann und dass es nicht darum geht, dass sich der Stärkste durchsetzt. Dass man anhand von Beispielen merkt, wir verhalten uns nicht alle wie Tiere, sondern im Gegenteil. Wir halten eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, alle zusammen. Er wendet dieses Beispiel an auf die Menschheitsgeschichte, dass nicht wir als Neandertaler uns durchgesetzt haben, die am stärksten, am größten, das größte Gehirn hatten, sondern es haben sich die durchgesetzt, die süßesten und zutraulichsten Gesichtszüge hatten, weil die immer wieder Anschluss in neuen Gruppen gefunden haben. In dem Buch hat mich interessiert, dass man wieder die Hoffnung in der Menschheit findet.
In Köln liest Hannes Abraham Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit von Rutger Bregmann. Ins Deutsche übersetzt haben das Buch Ulrike Vohr und Gerd Busse. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber als ich gestern spät abends noch gehört habe, dass Ali Mitgutsch gestorben ist, da habe ich sofort an viele Stunden gedacht, die ich mit den Kindern vor seinen bunten Wimmelbüchern gekniet habe und wie viel Spaß wir damit hatten. Den Zauber des Wimmels, den hat er selbst mal so beschrieben.
Ich sehe unter Wimmelbild immer so etwas, was wimmelt, sowas abwimmeln. Als Kind hat meine Mutter immer gesagt, den musst du ein bisschen abwimmeln da. Der will zu viel von dir. Dadurch hat für mich das Wimmeln ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Aber es ist natürlich sehr treffend. Es trifft genau das. Es sind Bilder, die nur so wimmeln.
Sagte Wimmelbucherfinder Ali Mitgutsch, der jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion ist jetzt bei mir. Geht es Ihnen auch so? Hatten Sie auch gleich das Gefühl, Ali Mitgutsch, der ist irgendwie mit diesen Wimmelbüchern fest im kollektiven Elterngedächtnis?
Ich hoffe auch im Kindergedächtnis. Also weil tatsächlich, wie Sie ja schon selber auch gesagt haben, auch ich habe mit meinen Kindern stundenlang über diesen Büchern gekniet. Und was wir natürlich immer als erstes gesucht haben, war der pinkelnde Junge. Den gab es ja auf jedem Bild und das war natürlich schon sowas wie eine Revolution, ganz in diesen 1970er Jahren Mythos geschrieben, diese Bücher oder gezeichnet, diese Bücher. Und tatsächlich, 68 erschien ja rundherum in meiner Stadt. Das erhielt auch gleich den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und die Wimmelbücher, die waren einfach ein echtes Markenzeichen. Und wirklich überraschend im Grunde ist, es sind eigentlich nur 6 Stück, die er gemacht hat. Aber die wurden so vervielfältigt.
Ich dachte jetzt auch, das waren 30 Stück.
Nein, gar nicht. Es sind 6 Stück vom Grund auf. Also eben bei uns im Dorf kam dann noch dazu oder komm mit mir ans Wasser, rund ums Rad, rund ums Schiff, hier in den Bergen oder bei den Piraten. Und die wurden dann immer wieder in verschiedenen Mischungen zusammengestellt. 70 insgesamt sind da rausgekommen. Poster und Puzzle dann noch dazu. Und angefangen hat er eigentlich, das fand ich ganz interessant und auch sofort erfolgreich mit erzählenden Kinderbüchern eigentlich. Also eins hieß Pepes Hut oder Udos abenteuerliche Reise zum Nordlicht. Damit war er schon erfolgreich, aber die Wimmelbücher, das waren dann echt so eine richtige Revolution.
Sie haben ihn ja auch mal getroffen. Mir fiel sofort, der hatte immer so eine lustige Kopfbedeckung auf. War er denn auch so ein Typ, so ein bisschen schräg?
Er war ein bisschen schräg, aber er war super, super nett. Also wir haben ihn getroffen, mein Kollege Kolja Mensing und ich. 2014 war das auch in München. Sind wir extra hingereist, waren super aufgeregt. Wow, wir treffen den großen Ali Mitgutsch. Er war damals schon ein bisschen gezeichnet vom Alter. Er hatte so ein bisschen Erinnerungslücken. Aber trotzdem war er so eine Erscheinung. Strahlende Augen, schlank und drahtig. Und mir erinnern sich wirklich noch sehr diese feingliedrigen Hände, die er hatte. Und seine Mütze, von der Sie jetzt reden, das hat er uns dann auch erzählt. Entschuldigung. Die hat er selbst gestaltet. Also da hat er richtig 30 Stück selber sich ausgedacht, die er dann immer im Wechsel angezogen hat. Und der Schnurrbart, das war ja so auch noch ein Markenzeichen von ihm. Er hatte einen sehr gängigen Schnurrbart. Da hat er uns auch erzählt, dass der Name Ali zum Beispiel nicht von Alfons kam, wie wir nämlich bis dahin dachten, sondern dass seine Mutter immer gesagt hat, er sehe aus wie Ali Baba. Und daher also das Ali. Er hatte eine ganz bisschen traurige Kindheit. Er musste fliehen mit 5 Jahren aus München. Das ist eine richtige Ur-Münchner Familie, die Mitgutschs. Und musste dann ins Allgäu. Da war er dann ein bisschen raus aus dem Leben, raus aus dem Freundeskreis. Hat auch nicht mehr so gut Anschluss gefunden. Und auch das hat ihn eben gezeichnet oder geprägt und auch seinen Blick auf die Welt geprägt.
Davon hat er ja auch mal erzählt, dass er da so eine Art Initialerlebnis hatte, eben für diese Wimmelbilder. Er war mal auf der Auer Duld auf diesem Jahrmarkt in München und saß im Riesenrad. Und da hat er die Welt plötzlich so gesehen.
Genau, das war für ihn ganz entscheidend. Ich glaube, 2 Dinge hat er damals zumindest gesagt, und das liest man auch, wenn man jetzt die ganzen Nachrufe nochmal anguckt, die über ihn erschienen sind. Also geprägt hat ihn zum einen dieses Draußensein als Kind, alleine unterwegs sein. Da hat er sich Welten erträumt, er hat sich Begleiter erträumt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, wie er wirklich auch diese Flächigkeit in seine Bilder gebracht hat. Dann war er immer sehr fasziniert von den Schaubildern, den sogenannten Dioramen, wo man durch Münzeinwurf eben Figuren in Bewegung setzen konnte. Das fand er toll. Grippen haben ihn geprägt. Also das war auch sowas. Da kleine Bilder, aufgebaute Bilder, das hat was ausgemacht. Und wie Sie jetzt schon gesagt haben, dieses Rad von oben auf die Welt schauen, so hat er auch gemalt. Man nennt das die Kavaliersperspektive. Und er hat gesagt, das ist für ihn die demokratischste Sichtweise überhaupt. Denn hier ist alles gleichwertig, hier steht nichts im Vordergrund. Und das mögen Kinder, das sagte er damals noch.
Ich habe immer versucht, nicht den Zeitgeist zu reiten, sondern zeitlos zu arbeiten. Und zeitlos sind die Werte, die ein Kind berühren. mit denen ich ein Kind berühren kann. Dazu gehören so Dinge zum Beispiel wie Burgen bauen, Höhlen ausstatten, Höhlen bauen mit Matratzen und weiß Gott was alles. Das sind meiner Ansicht nach Urbedürfnisse der Kinder. Diese Art von Leben, von Welt, die sie sich auch selber gestalten können.
Also er hat sich das offenbar bewahrt, sich da gut in die Wahrnehmung von Kindern reinzudenken und war auch eben zeitlos toll, wie er ja selber sagt. Auch wenn die Autos ein bisschen altmodisch aussehen, wenn man sich es heute anguckt. Aber das wirkte irgendwie gar nicht altmodisch, oder?
Nee, er ist so ein bisschen eigentlich auch ein Dokumentar der Veränderung. Und gleichzeitig hat er festgehalten. Also ich finde, wenn man so auf sein Schaffen jetzt schaut, aus dieser Perspektive von heute, er hat dann später im 1990 sich nochmal sozusagen neu erfunden. Dann als schaffender Künstler für Erwachsene, da hat er dreidimensionale Schaukästen gebaut mit Fundstücken aus dem Flohmarkt. Kleine Wunderkammern sind das. Und ich fand, das war auch wieder so wie seine Bücher. Wir mussten so, als wir darüber geredet haben, haben wir so gedacht, ach, da schließen sich so Kreise. Und ich glaube, das macht ihn aus, dass er immer wieder das Kleine groß gemacht hat und einen mitgenommen hat in seine Welt. Und das war wirklich diese Welt auch des kleinen Alis im Allgäu alleine mit seiner Mutter, mit seinen Geschwistern. Und wie er das so wieder zusammengeschaffen hat, also rundum gelungen eigentlich. Ein schönes Leben.
Und heute Nachmittag nach der Arbeit gucken wir uns gleich noch mal eins an, oder? Ich habe sie nämlich aufgehoben.
Ja, ich auch.
Genau. Kim Kindermann, vielen Dank für dieses Gespräch und die Wimmelbücher von Ali Mitgutsch, falls jemand noch keins hat, die sind im Ravensburger Verlag erschienen.